Liebe Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung zu dieser tollen Fortbildungsveranstaltung. Ich möchte versuchen, in den nächsten knapp 15 Minuten einige interessante Konzepte aus dem Themenkomplex Makrophagen, Infektionen und Eisen Ihnen vorzustellen. Wie schon sehr schön eingeleitet wurde, ist es die Aufgabe der Makrophagen, durch Erythrophagozytose alte rote Blutkörperchen abzuräumen und damit rund 20 bis 25 Milligramm an Eisen täglich für die Bildung neuer roter Blutkörperchen zur Verfügung zu stellen. Und unter pathophysiologischen Zuständen kommt hinzu, dass es den Makrophagen obliegt, durch Eisenspeicherung dieses wichtige Spurenelement vor infektiösen Erregern und vor Tumorzellen zu sequestrieren. Das soll schematisch ein Makrophage sein, mit seinem Zellkern und einigen wichtigen Transkriptionsfaktoren, die seine Immuneffektorfunktionen koordinieren. NF-kappa-B und HIF-1-alpha wurden schon erwähnt. Und tatsächlich sind es zwei jener Transkriptionsfaktoren, deren Bindungsaffinität bzw. Aktivierung auch direkt eisenabhängig ist. Die Makrophagen haben nun zahlreiche Wege, Eisen aufzunehmen. Hier wurde ja schon sehr schön in die molekularen Details eingeführt, sodass das eine Wiederholung darstellt. Makrophagen werden also überaltete rote Blutkörperchen aufnehmen. Sie haben auch Kontakt mit transferingebundenem Eisen und auch ionisches Eisen. Und sie besitzen das gesamte Arsenal an Eisenaufnahmesystemen, die der Körper hat. Ich darf vielleicht ergänzen, dass unter pathophysiologischen Bedingungen wie intravaskulärer Hämolyse den Makrophagen auch die Aufgabe hinzukommt, freies Hämoglobin oder freies Hem durch Scavenger-Rezeptoren aus der Zirkulation zu eliminieren und so die Toxizität, die diesen proinflammatorisch wirksamen Molekülen, die diese innehaben, vorzubeugen. Das Eisen erreicht dann über verschiedensten Wegen das Zytoplasma des Makrophagen, im Falle des Transferineisens eine rezeptormedierte Endozytose, hier eine Phagozytose, Hemoxygenase wurde schon erwähnt. Und wenn das Eisen das Zytoplasma erreicht hat, dann kann es entweder in Ferritin gespeichert werden, das ist das bekannte Eisenspeichermolekül, das überwiegend von Makrophagen gebildet wird und auch sehr gut im klinischen Alltag im Serum zu messen ist. Und auch Ferroprotein ist eine Möglichkeit, wie Eisen die Zelle wieder verlassen kann. Etwas komplexer wird es dann, wenn man bedenkt, dass auch freies Hem wohl in Makrophagen vorkommt und dass es für diesen vermutlich einen eigenen Exporter gibt, der unter dem Namen FLVCR bekannt geworden ist. Wenn nun ein intrazellulärer Erreger im Makrophagen sich aufhält und ich möchte hier Mykobakterien, Legionellen oder Chlamydien als einige wichtige Beispiele nennen, so haben diese vermutlich Zugang zu Eisen im Zytoplasma. Viele dieser Erreger halten sich aber in einem Phagolysosom auf und der Makrophage versucht hier den Erreger vor dem zytoplasmatischen Eisen von diesem fernzuhalten. Ein Mechanismus ist vermutlich das SLC11A1 oder auch NRAM1, auf das ich etwas später im Vortrag noch näher eingehen möchte. Vermutlich ist es so, dass die Immunantwort bei Infektionen mit entweder intra- oder extrazellulären Erregern ganz andere Erfordernisse aufweisen müsste. Bei einem intrazellulären Erreger, der Makrophagen befallen kann, wie zum Beispiel Mykobakterien, wäre es ja sehr wichtig, dass das Eisen in Wirklichkeit exportiert wird, um es dem Erreger zu entziehen. Bei extrazellulären Erregern ist eine Eisensequestration in Makrophagen hingegen gefragt, wie ich später noch zeigen werde. Und interessanterweise ist es so, dass auch Makrophagen selber Hepzidin bilden und dass dieses dann nicht nur von Hepatozyten gebildet, sondern auch von Makrophagen gebildet auf die Zelle in autokriner und parakriner Weise zurückwirkt. zu den molekularen Grundlagen von Eisen und Makrophagen, Effektorfunktionen ist einiges bekannt. Die Vermutung ist, dass Eisen die Interferon-Gamma-mediierte, also TH1-mediierte Immunantwort von Makrophagen hemmt. Ein klassisches Beispiel, es ist gezeigt worden, dass Eisen direkt die transkriptionelle Aktivierung der iNOS, also der induzierbaren NO-Synthase, die antimikrobielle Stickstoffradikale bildet, hemmt. Und andererseits ist es so, dass Eisen natürlich auch für die Mikroorganismen einen wichtigen Nährstoff darstellt. Interessanterweise sind Borrelien vermutlich der einzige Organismus, für welchen das nicht gilt, weil die Evolution es so wollte, dass diese Mangan als Kofaktor für die redoxaktiven Enzyme verwenden. Wie schon angerissen, es ist relevant, ob es bei Infektion ein extra- oder intrazellulärer Erreger vorliegend ist. Extrazelluläre Erreger wie zum Beispiel Staphylokokken verwenden sehr gerne das Häm selbst und produzieren auch hier sehr effektive Toxine, die Erythrozyten zerstören können, damit diese Eisenquelle für den Erreger erschlossen wird. Bei intrazellulären Erregern ist es wohl eher so, dass diese im Zytoplasma der Zielzelle an ihr Eisen gelangen und für Viren gilt wohl Ähnliches. Ich möchte nun eher exemplarisch einige klinische Studien präsentieren, die sich mit der Thematik Eisen und Infektionen beschäftigt haben. Hier ist eine Beobachtungsstudie aus Taiwan, in der 89 Patienten mit Thalassemia major verfolgt wurden, die einen regelmäßigen Transfusionsbedarf hatten. Und hier konnte gezeigt werden, dass neben bekannten Risikofaktoren für Infektionen wie der Splenektomie oder dem Diabetes mellitus, die jeweils einen hochsignifikanten Einfluss auf die Häufigkeit von Hospitalisierungen wegen Infektionen hatten, insbesondere auch ein später Start mit eisenchelierender Therapie und trendmäßig zumindest auch hohe Ferritin-Levels mit einem höheren Risiko für Infektionen, die stationäre Betreuung erforderlich machten, vergesellschaftet waren. Auch wir haben uns mit dieser Thematik etwas im Tiermodell auseinandergesetzt und haben gesehen, dass unter Verwendung eines moderneren Eisenchelators des Desferasirox, das unter dem Namen Exjade schon in klinischer Verwendung ist, im Tiermodell für Typhus einerseits ein niedrigerer bakterieller Load in den Zielorganen des Erregers und andererseits auch eine potentere Immunabwehr, hier als Surrogat TNF-Produktion in der Milz, resultiert, wie gesagt, bei Desferasirox als moderner Eisenchelator im systemischen Infektionsmodell. Eine sehr große Studie, die von der WHO gesponsert wurde, hat sich damit beschäftigt, ob Eisensupplementation im Kindesalter in einem Gebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit eines Eisenmangels sicher ist und die Ergebnisse waren sehr interessant und ich möchte sie hier kurz präsentieren. Das war eine Studie, die in Ostafrika durchgeführt wurde. 36.000 Kinder wurden rund eingeschlossen und diese wurden in mehrere Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat Eisen und Folsäure erhalten mit dem Ziel, Eisenmangel bzw. Anämie zu beheben, ohne aber dass vorher gezielt gescreent wurde. Die nächste Gruppe hat zusätzlich Zink erhalten und eine Placebo-Gruppe und eine sozusagen nur Zink-Gruppe fungierten als Kontrollen. Und diese Studie musste vorzeitig abgebrochen werden, weil nämlich in jenen beiden Gruppen, in denen Eisen vorkommt, das wäre die dunkelblaue und die rote Linie, war ein erhöhtes Risiko für Krankenhausaufnahme und sogar für Mortalität in den behandelten Kindern, weshalb also, wie gesagt, diese Studie vorzeitig behandelt wurde. In der Analyse der Subgruppen hat sich dann gezeigt, dass wahrscheinlich hier das Eisen in Kombination mit Folsäure Infektionen wahrscheinlicher gemacht hat. Und ich darf erwähnen, dass es sich hier um ein Malaria-Endemiegebiet handelte und dass auch in vitro gezeigt wurde, dass Eisen die NO-abhängige Abtötung von Plasmodium falciparum hemmt. Zurück zu den westlichen Industrieländern. Da gibt es leider relativ wenige Daten, die sich gezielt mit der Rolle von Eisen und Infektionen auseinandersetzen. Eine amerikanische Studie hat in geblindeter und placebo-kontrollierter Weise untersucht, ob auf chirurgischen Intensivstationen eine orale Eisengabe für anämische Patienten sicher ist. Es hat sich in der Subgruppenanalyse gezeigt, dass jene Patienten, die vorbestehend eine eisendefiziente Erythropoese hatten, dass Eisen tatsächlich zu einem Anstieg des Hämatokrits führte im Zeitverlauf, wie hier schön gezeigt. Ich möchte noch erwähnen, dass die eisendefizitäre Erythropoese hier als erhöhter Anteil von Zinkprotoporphyrin 9 in den reifen Eris eruiert wurde. Wenn Sie sich die Hämoglobinsynthese oder Hemsynthese vor Augen halten, so ist der letzte Schritt ja, dass in das Protoporphyrin 9 als zentrales Ion Eisen eingebaut wird, und wenn zu wenig Eisen vorhanden ist, dann nimmt der Körper Zink her und deswegen erhöht das Zinkprotoporphyrin 9, ein relativ guter Marker für eisendefizitäre Erythropoese. Der Schluss der Studie auf jeden Fall war, dass in diesem Setting von 200 Patienten auf chirurgischen Intensivstationen die orale Eisengabe dreimal am Tag sicher war. Eine weitere Studie, die orales Eisen und IV-Eisen direkt vergleicht, wird von den Autoren durchgeführt. Die Resultate stehen aber noch nicht zur Verfügung. Und hier ist nochmal zusammengefasst, dass das Risiko für Infektionen insgesamt wohl relativ hoch war in diesem Patientengut, dass aber kein Unterschied zwischen den Gruppen zu verzeichnen war, weder Gesamtinfektionen betreffend noch einzelne spezifische Infektionen betreffend. Die Anämie der chronischen Erkrankung oder ACD für Anemia of Chronic Disease wurde schon angesprochen. Hier konnte gezeigt werden von Igor Teuerl aus unserer Gruppe, dass die Monozyten von Patienten, die an einer ACD leiden, selber Hepzidin produzieren, dass dieses autokrin zurückwirkt, nach dem erwähnten molekularen Mechanismus zu einer Degradation des Eisenexporters Ferroprotein führt und damit zu einem Anstieg des Eisengehalts in den Zellen und auch der Eisenspeicherung. Und umgekehrt, wie ich schon angerissen habe, ist es so, dass in der Präsenz eines intrazellulären Erregers, wie zum Beispiel Salmonella typhimurium, hier als STM abgekürzt, gerade der umgekehrte Mechanismus relevant ist. Es wird nämlich über einen transkriptionellen Mechanismus das Ferroprotein, also der Eisenexporter, hoch reguliert. Das heißt also, dass jene Wege, die bei Anwesenheit eines extrazellulären Erregers zur Eisensequestration in Makrophagen führen, eben zum Beispiel über eine hepzidinmedierte Downregulation von Ferroprotein in der Zellwand, wahrscheinlich bei interzellulären Infektionen wie zum Beispiel Tuberkulose oder Legionärskrankheit, sehr kontraproduktiv sind. Aber klinische Daten gibt es daher nur sehr wenige. Ich möchte eine weitere Erkrankung vorstellen, die man letztendlich als genetische Erkrankung des Eisenstoffwechsels von Makrophagen auffassen kann. Das wäre die Typ-4-Hämochromatose oder Ferroproteinkrankheit. Das ist insgesamt eine seltene Erkrankung, aber es ist molekular sehr interessant. Es gibt hier zwei Formen. Die nicht klassische Form schaut letztendlich wie eine Typ-1-Hämochromatose, also eine HIV-assoziierte Hämochromatose aus und ist vergesellschaftet mit einem erhöhten Ferritin und auch einer erhöhten Transferinsättigung, was die Detektion ermöglichen sollte. Und die Eisenspeicherung findet hier primär in Hepatozyten selber statt. Die klassische Form der Erkrankung ist schon etwas schwieriger herauszufiltern. Hier ist es nämlich so, dass zwar das Ferritin erhöht ist, dass aber die Transferinsättigung normal oder vermindert ist und dass das Eisen letztendlich primär in den Makrophagen, zum Beispiel in den Kupferzellen selber, gefangen ist. Roman Mayer und Heinz Zoller von der Gastroenterologie in Innsbruck haben sich solche Patienten genauer angeschaut, haben hier noch einmal übersichtsmäßig die beiden Phänotypen des Krankheitsbildes zusammengestellt. Ich möchte noch einmal erwähnen, im klassischen Fall ist es so, dass die Transferinsättigung vollkommen normal ist. Nur im nicht klassischen Fall ist das Bild ähnlich wie bei der Typ 1 Hämochromatose. Für alle anwesenden Radiologen, in einer T2-gewichteten MR-Aufnahme der Leber bzw. des Abdomens würde das so ausschauen, dass, und ein ähnliches Bild gilt wie in B, gilt eigentlich für die HFE-assoziierte Hämochromatose, Eisenspeicherung in der Leber, was man an der verminderten Signalintensität in diesen T2-gewichteten Aufnahmen erkennt, hingegen keine Eisenspeicherung in der Milz. Und bei der klassischen Form hat auch hier die Milz eine verminderte Signalintensität und wenn man genau schaut, auch das Knochenmark hier zum Beispiel des Wirbelkörpers, auch hier wird in den Makrophagen Eisen gespeichert, wenn eine solche Loss-of-Function-Mutation im Ferroprotein vorliegt. Die Frage, ob nun solche Patienten gehäuft an Infektionen leiden, lässt sich nicht beantworten. Es gibt nur ungefähr 200 beschriebene Patienten weltweit. Es gibt aber sehr wohl Polymorphismen, sodass man davon ausgehen muss, dass das auch für eine Normalbevölkerung relevant ist, dieses Ferroprotein. Aber im Mausmodell hat sich gezeigt, dass im Vergleich zu einer ganz normalen Maus, deren Makrophagen hier isoliert wurden, die mit Chlamydia psittaci, also dem Erreger der Psittacose, wieder ein intrazellulärer Erreger infiziert wurden, da wird der Erreger relativ gut kontrolliert und ist hier klein. Bei einem Ferroproteindefekt, wo das Eisen nicht exportiert werden kann über erwähnten Mechanismus, dort kann sich der Erreger sehr, sehr gut vermehren. Abschließend möchte ich noch ein weiteres Molekül hier vorbringen, das ist das NRAMP1. Das ist also dieser phagolysosomale Eisentransporter, der dazu dient, Makrophagen, infektiösen Erregern das Eisen zu entziehen. Und man hat sehr gut zeigen können, dass dieses mit interzellulären Erregern kolokalisiert, also hier wäre ein interzellulärer Erreger, Beispiel Salmonella, und drumherum schaut sich das NRAMP1 als Eisenentzugsmechanismus. Und in vielen klinischen Studien, die wiederum vor allem in Entwicklungsländern durchgeführt wurden, hat man gezeigt, dass genetische Polymorphismen, die mit einer niedrigen Expression von NRAMP1 einhergehen, zu Infektionen mit interzellulären Erregern, insbesondere zur Tuberkulose prädisponieren, aber für Lepra ist Ähnliches gezeigt. Und hier noch einmal Daten aus unserer Gruppe, die schön zeigen, dass Makrophagen, die funktionelles NRAMP1 besitzen, das sind hier die dunklen Balken und das sind die hellgrauen, ist sozusagen die Knockout-Situation. Und gemessen wurde Eisenaufnahme in den intrazellulären Erreger, was sehr gut verdeutlicht, dass funktionelles NRAMP1 mit verminderter Eisenverfügbarkeit für interzelluläre Erreger einhergeht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Wechselspiel zwischen Makrophageninfektionen und Eisen wohl ein sehr komplexes ist, dass die überwiegende Anzahl der verfügbaren molekularen und auch klinischen Daten zeigen, dass Eisen die Immunabwehr hemmt, insbesondere die TH1-Antwort, und dass es gleichzeitig auch den infektiösen Erregern nützt als Nährstoff. Gleichzeitig ist es so, dass es relativ wenige Daten noch immer gibt zur Sicherheit von Eisen. Die erwähnte Studie aus USA mit den Patienten der chirurgischen Intensivstationen ist eine der wenigen, die die Sicherheit bestätigen, zumindest für orales Eisen. Wünschenswert werden also weitere randomisierte, placebo-kontrollierte Studien im Setting der Infektanämie. Natürlich auch bessere Möglichkeiten, jene Patienten zu identifizieren, die von einer Eisensubstitution am meisten profitieren. Und hier wäre sicher Hepzidin selber ein interessanter Marker, ebenso wie erwähnte Regulatoren wie das BMP6 oder GDF15. Und natürlich wäre es wünschenswert, die IV-Eisenpräparate weiter zu verbessern und auch besser zu charakterisieren, welche Wirkungen diese ausüben, auf welchem Weg sie in der Zelle ihre Funktionen ausüben. Ich möchte mich, wie gesagt, bei der Sponsorenfirma für die Einladung zu diesem Vortrag bedanken, bei FF und Österreichischer Nationalbank für die Finanzierung unserer Forschung und bei der gesamten Arbeitsgruppe und Professor Günter Weiß für die Unterstützung. Vielen Dank.